Kreisky Forum Talks, der Podcast zur Stunde.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde des Bruno Kreisky Forums, liebe Gäste hier im Raum und auch alle anderen, die uns an den digitalen Endgeräten zusehen oder über das Wiener Stadtfernsehen W24. Ich begrüße Sie herzlich zu dieser Veranstaltung im Kreisky Forum und besonders begrüße ich Veit Selk. Wunderbar, dass du da bist.
Freue mich, hier zu sein.
Veit Selk hat verschiedenste wissenschaftliche Standbeine, wie wir gerade gesprochen haben. Unter anderem ist er aber Privatdozent an der TU Dortmund und Darmstadt, siehst du, ich habe das so geschrieben, dass ich meine eigene Schrift nicht mehr erkenne. Darmstadt und wir sprechen heute über das Buch, das vor kurzem rauskam, also es war, glaube ich, im Herbst oder im Sommer, Veit Selk, Demokratiedämmerung, eine Kritik der Demokratietheorie. Und das ist Veits Habilitation. Ein paar andere Bücher habe ich gerade gesehen, auch, das erwähne ich gleich hier. Dieses Buch hat ziemlich eingeschlagen, logischerweise kann man fast sagen, also logisch ist es nicht, also wenn es schlecht gewesen wäre, hätte es nicht eingeschlagen, aber es ist sehr gut, aber es trifft natürlich auch nochmal eine Besorgnis und eine zeitdiagnostische Stimmung. Ist ja kein Wunder, wir alle haben das Gefühl, dass auf den verschiedensten Stellen Demokratie nicht mehr so funktioniert, wie sie funktioniert. Die Zeit, die Hamburger Zeit, nannte das Buch eine brutale Niedergangsdiagnose, die sich schon bald als prophetisch erweisen könnte. Und die Frankfurter Allgemeine Zeitung nannte das Buch bestechend. Lass uns kurz mal, jetzt, bevor wir auf die wirklich verstörenden Thesen und Postulate des Buchs kommen, auf das weniger verstörende, nämlich das, auf die empirische Grundlage zu kommen, nämlich inwiefern kann man überhaupt von einem Niedergang der Demokratie sprechen oder wie du von einer Demokratiedämmerung? Was sind da ein paar Indizien, die du anführen würdest?
Ja, was sind Indizien? Also das eine Indiz hast du schon genannt. Das war das Stichwort Stimmung und Besorgnis. Also der doch recht weit verbreitete Eindruck, dass es an vielen Ecken und Enden nicht mehr so funktioniert, wie es sollte. Das ist für sich genommen noch nicht neu, ne? Also es gibt eine lange Geschichte der Unzufriedenheit mit der Demokratie, dass sie ihren Versprechen nicht genügt, nicht hinreichend demokratisch ist und so weiter. Aber was, glaube ich, sich jetzt verändert hat, ist, dass hinzukommt der Zweifel, ob diese Ideale überhaupt noch institutionell verankert sind, praktisch realisierbar sind. Das ist sozusagen, wie man in Anlehnung an diesen Begriff der Polykrise sagen kann, Polyenttäuschung. Ne? Also es ist an vielen Ecken und Enden nicht mehr so funktioniert. Dann zweites Indiz, durchaus stärker abgesichert, sage ich mal. Als erste Indiz kann man auch, glaube ich, empirisch schon aufzeigen, ne, wenn man so Umfragen sich anschaut, dass da so das Zutrauen in die Idee der Demokratie zurückgeht. Und besonders aufschlussreich ist, dass das auch bei jüngeren Leuten jetzt der Fall ist. Ne? Also World Value Survey, da bildet sich das ab. Aber das Zweite, was so ein bisschen eindrücklicher noch ist, ist das, was VDEM, so ein schwedisches Institut, die empirische Demokratie-Regimeforschung machen, als Wave of Autocratization bezeichnet. Es gibt den Begriff der Wave of Democratization. Das ist so in der Politikwissenschaft Begriff für die Phase, in der mehr und mehr Regime demokratisch geworden sind. Und das hat dann so eine Dynamik entwickelt, ne? Der Demokratisierung. Und jetzt ist der Begriff Wave of Autocratization deshalb, weil mehr und mehr Regime zu Autokratien werden. Und die Regime, die Autokratien sind, noch autokratischer werden. Ne? Also Russland, China, so. Und bei VDEM wird das dann auch auf die Zahl der Weltbevölkerung runtergebrochen. Wie viel Prozent der Weltbevölkerung leben unter Autokratien und Demokratien? habe jetzt leider die Zahlen nicht direkt parat, ne? Aber so ich glaube, die Zahl ist erschreckend hoch an Leuten, die in autokratischen Herrschaftsverhältnissen leben. Und auch das hat natürlich dann so eine, nicht natürlich, ne? Aber das hat kann eine Dynamik entfalten. Und wenn man sich die USA anguckt als ein ganz wichtiges demokratisches Regime, dann kann man sich schon fragen, was passiert, ne? Wenn da auch ein Autokratisierungsschritt gegangen wird. So, das wäre ein zweiter Indikator. Dritter Indikator, das ist vielleicht jetzt politisch nicht so relevant, vielleicht auch hier nicht so interessant, weiß ich nicht, aber für mein Buch wichtig, weil das Buch auch darin besteht, dass ich gewissermaßen akademisch-wissenschaftliche Demokratietheorien durchgehe und frage, passen die eigentlich auf unsere politische Wirklichkeit noch? Und unsere meint hier unsere politischen Regime, unsere politischen Verhältnisse. Und zu dem Ergebnis kommen, das kann man dann in der Sache auch anders sehen und bestreiten, aber ich komme zu dem Ergebnis, dass die eigentlich nicht mehr so richtig funktionieren. Das heißt, unsere akademischen Demokratietheorien führen nicht mehr dazu, dass wir unsere Regime als funktionierende Demokratien beschreiben können. Und was ich auch bemerkenswert fand, dass so jemand wie Habermas auf seine alten Tage nicht die Waffen streckt, aber doch auch sagt, meine Theorie der Öffentlichkeit, vernünftiger Diskurs, Deliberation, Konsensfindung, ne, passt nicht mehr. Das funktioniert nicht mehr so. Das ist stark polarisiert durch Social Media und dergleichen. Funktioniert es nicht mehr so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und, das ist jetzt eine kleine Sache, ne? Aber ich fand es trotzdem bemerkenswert, in einem Interview sagte, der Begriff Postdemokratie, der ist nicht von mir, Klammer auf, hätte ich aber erfinden können, Klammer zu, aber er beschreibt doch recht gut, was wir haben. Was heißt das? Das heißt für mich jetzt, dass auch wichtige politische Intellektuelle, Demokratietheoretiker auch ein bisschen den Glauben verlieren an die Idee der Demokratie. Nicht abstrakt, ne? Aber
zudem eigentlich auch dazu, dass auch in liberalen, noch funktionstüchtigen liberalen Demokratien wie den unseren viele Entscheidungen aufgrund von transnationalen Strukturen, Europäische Union, eigentlich den demokratischen Zugriff entzogen sind, sondern irgendwo in einem Ort, in einer Sphäre des supranationalen Regierens entschieden werden, meistens von politischen Eliten, die natürlich irgendwie gewählt sind in ihren Nationalstaaten und damit sekundär oder tertiär legitimiert demokratisch, aber der Vorgang selbst ist eigentlich nicht mehr im engen Sinne ein demokratischer?
Ja, also das ist ein Teil des Problems. Das wird auch, denke ich, in der politikwissenschaftlichen Literatur mittlerweile recht stark betont, ne? Also es gab, das ist ja so mein Fach, Politikwissenschaft, gab eine Phase, wo man sehr, ich sag mal, optimistisch war mit Blick auf, was da dann als Global Governance bezeichnet wird. Ne? Und gesagt hat, naja, das hat Vorteile, ne? Man kann bestimmte Probleme effektiver lösen, das ist eigentlich sowas Gutes. Und wenn man die Probleme gut lösen kann, dann findet das auch Zustimmung und ist nicht unbedingt demokratieschädlich. So. Und da hat sich auch die Stimmung gewandelt und die Ansicht, da gibt es mehr und mehr Beiträge, die sagen, nee, das ist eigentlich ein ganz wesentliches Problem dessen, was so als Demokratieerosion beschrieben wird, weil viele Entscheidungen dadurch dem demokratischen Prozess entzogen sind, ne? Und der Populismus, vor allem der Rechtspopulismus, zieht auch seine Erfolge oder saugt Honig aus diesem Problem, ne? Zugleich würde ich aber sagen, das ist ein Aspekt. Und wenn man sich jetzt UK anguckt, Brexit, Take Back Control war die Parole. Man tritt aus der EU aus und kann dadurch stärker nationalstaatlich wieder Kontrolle erlangen und auch demokratischer werden. Ne? Bitte jetzt keine Anschlussfrage zur Politik dort, aber mein Eindruck ist, dass das auch nicht unbedingt so gut gelingt.
Ne? Also zumindest Erfolgsgeschichte ist es keine. Du hast den Rechtspopulismus schon genannt, also dessen Aufstieg wird ja auch als Indiz für Demokratiedämmerung oder für die Herausforderung von Demokratie angesehen. Aber es ist natürlich, wirft das natürlich die Frage auf, inwiefern der Rechtspopulismus selbst schon antidemokratisch ist oder demokratiegefährdend. Mhm. Ja, ist er das? Unter welchen Bedingungen ist er das? Weil sie treten ja jetzt nicht auf wie die Autoritären der 20er Jahre, die gesagt haben, weg mit diesem demokratischen Schutt, wir brauchen eine autoritäre Herrschaft mit einem Führer und so weiter, sondern sie sagen ja ganz im Gegenteil, wir sind die eigentlichen Demokraten, weil wir vertreten die normalen, einfachen Leute, deren Werte und Moral von einer Elite nicht geachtet werden und das ist eigentlich demokratisch, was wir tun. Mhm.
Die Frage ist jetzt, ob
die
das stimmt.
Ist, sind die wann sind Sie, kann man sagen, dass Sie selbst demokratiegefährdend sind oder braucht man da irgendwie ein graduelles Modell, das sagt, okay, ab einem bestimmten Zeitpunkt sind Sie es?
Ja, ich muss zwei Sachen vorweg schicken. Also das eine, noch so im Nachgang eines Workshops, auf dem ich vorgestern war, wo ein Vortrag gehalten wurde von einem US-amerikanischen Historiker, der sich mit der Geschichte des Populismus befasst hat. Das ist jetzt ein bisschen eine Nebenbemerkung.
Ja, gerne. Wir sind tolles große Buch. Freunde der Nebenbemerkung, weil da kommt man auf den abseitigen Pfaden oft auf irgendetwas Spannendes.
Okay, der hat ein tolles Buch geschrieben, The People Know, A Brief History of Anti-Populism. Und bezieht sich ganz stark auf die Ursprungsgeschichte des Populismus in den USA, die Populist Party und das People's Movement, was sich selbst als populistisch beschrieben hat und so eine recht progressive linke Bewegung gewesen ist. Und die haben eigentlich auch diesen Begriff des Populismus geprägt. Ne? Und der hat gewissermaßen jetzt eine ironische Geschichte bekommen, weil Populismus eigentlich eine linke progressive Bewegung mal war, ne? Und heute ganz stark durch eher rechte Parteien, rechte Bewegungen, auch rechtsradikale Bewegungen appropriiert worden ist. Und aus dieser Perspektive ist das eigentlich kein Rechtspopulismus, sondern Pseudopopulismus, ne? Der eine demokratische Rhetorik benutzt, um zu mobilisieren. Ja, also das nur so kurz vorweg. Zugleich muss man aber auch sagen, dass Rechtspopulismus, was so gemeinhin darunter verstanden wird, ganz stark durch auch Kontextfaktoren geprägt wird. Also da kommt es ganz stark auf den jeweiligen Fall an, über den man da redet. Ne? So, also es gibt rechtspopulistische Parteien, die ganz stark jetzt auch in eine rechtsradikale Richtung sich entwickeln. So, aber das muss nicht so sein. So, ne, das muss man auch sagen. Also die Varianz ist relativ hoch bei rechtspopulistischen Parteien.
Allerdings, dieser Prozess der Selbstradikalisierung ist ja doch nicht bloß Variant, sondern den sieht man jetzt ja nahezu überall. Also die FPÖ hat einen Prozess der Selbstradikalisierung, der sie natürlich von dem unterscheidet, wo sie vor 6 oder 7 Jahren war. Da war sie auch nicht das sympathischste Partei der Welt, aber anders als das jetzt ist. Und bei der AfD hat man das und du hast das auch bei Trump. Ja. Du hast ja auch, und das ist, glaube ich, die Erfahrung, die sie selber machen, früher hatten sie die Erfahrung, wir müssen uns ein bisschen moderatisieren, wenn wir erfolgreich sein wollen. Jetzt haben sie plötzlich das Gefühl und auch nicht nur das Gefühl, sondern sehen das auch empirisch, dass sie eher mehr Erfolg haben, je mehr sie sich radikalisieren.
Ja, also gut, da kommt es jetzt auch wieder auf die Fälle an.
Ja.
Ne?
Ja.
Du hast jetzt ein paar wichtige genannt.
Mir fallen weniger ein, für der das nicht zutrifft. Vielleicht Italien, ja?
Also Meloni, ne? Sowas. Aber da würde ich auch noch ergänzen, hast du auch noch einen wichtigen Fall jetzt nicht genannt, ist Orban. Mhm. Ne? Das wird auch in der Literatur dann auch als ein Modell beschrieben. Ich habe auch im Buch einen Abschnitt dazu. Ne? Das Orban-Modell, weil es da eben gelang, einen Regimewechsel quasi durchzuführen. Ne? Also ein gewissermaßen nachdemokratisches rechtes Regime zu etablieren. Und ich kann mir vorstellen, dass das in einigen Strategiezirkeln eben auch als ein Modell diskutiert wird, das es anzustreben gilt. Ja.
Autoritär regieren, aber auch sozusagen Maßnahmen einzuführen, die es umso schwieriger machen, dass man wieder abgewählt wird. Das ist ja sozusagen durchaus von der, wie soll ich sagen, von der Anreizstruktur für politische Parteien verstehbar, weil besser ist, man wird nicht abgewählt, als man wird. Aber es ist natürlich eine große Herausforderung für die Demokratie. Aber um jetzt nach diesen Umkreisen einiger empirischer Indizien, die wir natürlich alle kennen, aber damit sie mal noch hier auf dem Tisch liegen, auch will ich auf die eigentlich verstörende, aber eben auch plausible These deines Buches kommen, die da nämlich lautet, gewissermaßen, der Niedergang der Demokratie ist nicht irgendwie ein Unfall der Demokratie, sondern es ist eine innere Tendenz moderner Demokratien. Du schreibst, die Fortentwicklung moderner Gesellschaften und ihrer politischen Verhältnisse bringen einen Niedergang der Demokratie mit sich. Das ist ja eine ziemlich frustrierende These, nämlich dass das, was wir eigentlich das Gute ansehen, Ausdifferenzierung von Gesellschaft, Liberalisierung, Diversifizierung von homogenen Strukturen, Ausdifferenzierung des Parteiensystems und so weiter, zwar vielleicht gut gemeint ist oder auch seine guten Aspekte hat, aber letztlich die Demokratie zerstört.
Ja.
Ja, also gut, die Frage war so gestellt, dass du mit Ja antworten kannst. Ich würde dich dennoch motivieren, sie auch nochmal auszuführen. Ja, also.
Also die These ist nicht, dass das aus der Demokratie selbst heraus passiert. Das ist nicht die These. Die These ist, oder sagen wir mal so, was ich mache, ist, Prozesse zu beschreiben, die, und das hast du ja auch gesagt, ne, gesellschaftliche Entwicklung, die in unseren Gesellschaften ablaufen, die teilweise auch als positiv bewertet werden können. Du hattest jetzt Liberalisierung genannt, man könnte auch Individualisierung hinzufügen. Das heterogener werden von Gesellschaften hat sicher auch einige sehr positive Aspekte, die aber eben die Voraussetzung von Demokratie unterminieren und dazu beitragen, dass Demokratie, das ist eigentlich so die, würde ich sagen, eine Kernthese, unplausibel wird. Die Idee der Demokratie wird unplausibel. Ich würde noch einige hinzufügen, die du nicht genannt hast, die aber ganz wichtig sind für diese These. Das eine ist eine starke Politisierung unserer Gesellschaft, die unter gewissen Gesichtspunkten auch positiv ist, wenn man progressiv eingestellt ist, ja, das Private ist politisch, dann ist das erstmal positiv, dass vieles politisiert werden kann, weil dann kann es auch verändert, verbessert werden. Das Negative aus meiner Sicht ist, dass das jetzt aber eben auch politische Institutionen betrifft, die dadurch ihre Legitimierungsfunktion einbüßen, ne, im Sinne von Luhmanns klassischem Buch Legitimation durch Verfahren. Ne? Also politische Herrschaft wird anerkannt, weil die Ämter durch Verfahren besetzt worden sind. Das passiert auch. Ne? Also dass mittlerweile im Kontext auch einer Polarisierung dann schon Tendenzen sich rausbilden, dass Ergebnisse von Wahlen nicht mehr als legitim angesehen werden. Ne? Also in den USA ist das, glaube ich, schon auch recht weit fortgeschritten. Ne? Das ist ein relativ großer Teil der Wähler sagt, wenn das andere Lager gewinnt, das stimmt nicht. Da geht es nicht mit rechten Dingen zu. Also diese Legitimationsfunktion ist nicht mehr so gegeben.
Gut, es war ja wahrscheinlich Wahlen immer politisiert. Natürlich ging man davon aus, dass niemand fälscht und dass sozusagen das Ergebnis korrekt ist. Aber es gibt ja noch die Politisierung von Dingen, die normalerweise nicht so politisiert sind. Was ich esse, wie ich spreche, welche Filme ich schaue. Mhm. Diese Politisierung von allem, ist die auch demokratiegefährdend?
Ich Per se nicht, nee, nein. Also es setzt aber eben voraus, dass man über die Streitfragen am Ende irgendwie eine Entscheidung treffen kann, die auch als legitim anerkannt wird.
Ich habe nämlich ein Buch so gelesen, nämlich dass sozusagen die Politisierung von allem, du kannst mir ja korrigieren, wenn ich das falsch gelesen habe, dass die Politisierung von allem letztlich zu permanenter Gereiztheit und einer permanenten Polarisierung führt. Und diese Form von Polarisierung ist dann eine Gefahr für die Demokratie.
Ja, also permanente Gereiztheit, ja, ich glaube, das hat eher was zu tun mit anderen Bedingungen, was ich im Buch Ende des demokratischen Kapitalismus nenne. Also eine Eintrübung der Erwartung gegenüber der Zukunft bei einem wachsenden Teil der Menschen, weil sie den Eindruck haben, es geht halt in vielen Hinsichten nicht mehr so vorwärts, ne?
Das wäre das ist der Verlust eines ökonomischen Versprechens vor allem. Ne?
Ja. Also ich würde auch denken, dass viele der Kulturkonflikte, die wir haben, deshalb auch so ein Aufregerpotenzial haben, weil die Randbedingungen schlecht sind. Wenn das nicht gegeben wäre, würde das, glaube ich, gar nicht so zünden und so, wie man so sagt, triggern. Also das halte ich jetzt gar nicht für so bedeutsam. Dieses Ende des demokratischen Kapitalismus, finde ich, ist viel bedeutsamer. Also es gab ein Buch von Adam Przeworski, Politikwissenschaftler, der geht da relativ stark drauf ein, dass er sagt, naja, also was westliche, wohlfahrtsstaatliche Demokratien bisher noch nicht so hatten, und das könnte dann ein Problem werden, ist die Eintrübung von Erwartungen gegenüber der Zukunft. Mhm. Zeigt das auch empirisch ganz gut auf. Ne? Mhm. So, und das hat zu tun mit dem Ende des demokratischen Kapitalismus, ne, dass mehr und mehr Menschen merken, sie können den Lebensstandard nicht halten, haben nicht diese Aussichten, wie das vorherige Generationen hatten. Und das ist deshalb ein Problem, weil Demokratien unserer Art sich doch relativ stark auf, was man so im Politikwissenschaftsjargon Output-Legitimation nennt, bezogen haben. Ne? Also entscheidend ist, was hinten rauskommt, wie Kohl gesagt hat. Ne? Also wenn Politik gute Ergebnisse erzielt, dann funktioniert es. Ne? Und das bröckelt eben auch weg, tendenziell. Und das ist, denke ich, nochmal wichtiger. Und dann gibt es noch einen Punkt, den hattest du jetzt noch nicht genannt, der aber auch bedeutsam ist. Da gehe ich im Buch relativ ausführlich drauf ein. Das ist der Punkt dieser Ausdifferenzierung. Ne? Also das politische Leben wird differenzierter. Und da geht es jetzt nicht um irgendwie Vielfalt, die schön ist oder so, ne? Sondern halt einfach die Ausdifferenzierung von Politik auf verschiedenen Ebenen. Das Wachstum politischer Akteure, Netzwerke, Arenen, in denen Politik gemacht wird. So, das macht das Regieren schwieriger, ne, das gute Regieren, weil viel mehr koordiniert werden muss, sieht man an der EU etwa, ist aber auch schon in föderalen Bundesstaaten ein Problem. Und es führt dazu, dass das Leben, politische Leben komplexer wird. Also man braucht mehr Informationen, um diese ausdifferenzierte Struktur zu verstehen. Und das ist, denke ich, ein großes Problem, weil Demokratie, da beziehe ich mich stark auf den Michael Greven, verstanden werden können muss. Ne? Also Bürgerschaft muss Inhalte, Abläufe von Politik verstehen, weil die Bürgerschaft, das ist, worum es geht in der Demokratie. Ne? Und wenn die sozusagen vor Komplexität dann kapituliert und es auch selber merkt, ist das ein Problem, wenn die Politikergebnisse nicht gut sind.
Ne? Und wenn dann zum Beispiel auch die Politik wissend, dass diese Komplexität man der Bürgerschaft nie näher nahe bringen wird, selbst immer unterkomplexer und eigentlich populistischer agiert, nämlich in dem Sinn, halt irgendwie kurzfristige Popularitätsvorteile zu erzielen, weil zu erklären, wie komplex es ist, funktioniert eh nicht. Außerdem wirkt man dann so schon mal hilflos, weil am Ende eines wenn man ein großes, komplexes Panorama aufmacht, kommt man dann oft zu dem Punkt, dass man darstellt, ja, es ist einfach eh sehr kompliziert. Wir hatten übrigens hier mal einen Bundeskanzler, nicht der, der hier wohnte, der den Satz geprägt hat, es ist alles so kompliziert. Und das war aber auch sozusagen quasi ein ganzer Absatz, der sehr gescheit war. Man hat ihm dann aber, und das war in den 80er Jahren schon, ein bisschen so ridikulisiert, was ist das für ein Dummkopf, der da sagt, irgendwie, alles ist so kompliziert, quasi, ich kann nichts machen. Aber in Wirklichkeit hat er schon etwas sehr Kluges gesagt. Das ist jetzt nur mein Nebenaspekt zu dem. Was dein Buch aber natürlich auch so und was wahrscheinlich auch die Rezeption bestimmt hat, ist ja dieses fast Aussichtslose, wo du ja schilderst, wie sich Dinge quasi und Prozesse in den Schwanz beißen. Ja? Also du hast schon genannt, aufgrund der eingetrübten ökonomischen Aussichten möglicherweise geht Output-Legitimation verloren, also gibt es Unzufriedenheit mit dem vorhandenen politischen Angebot. Dann gibt es aber gleichzeitig auch noch natürlich Ausdifferenzierung der Gesellschaft, die Homogenität von Großmilieus nimmt ab und das führt zu mehr Parteien. Mehr Parteien im Bundestag, mehr Parteien im Nationalrat, alles zusammen. Und das ist ja jetzt nicht schlecht, das ist ja jetzt nicht, man kann ja nicht sagen, das alte Drei-Parteien-System mit zwei Großparteien und einer also einer Funktionspartei in der Mitte war jetzt besser als ein Sieben-Parteien-Parlament. Ja? Da würden ja manche sogar sagen, es ist viel demokratischer, wenn acht Parteien einen realistischen Einzug in den Nationalrat haben und je nachdem, wie die eigenen Präferenzen sind, kann man aus einem größeren Angebot auswählen. Das Ergebnis ist halt nur, dass dann halt quasi acht Parteien in einem Parlament sitzen, es nicht mal mehr zwei Parteienmehrheiten gibt, von absoluten Mehrheiten ganz zu schweigen, sondern du brauchst drei, vier Parteienkoalitionen, die dann natürlich unglaublich komplizierte Konsense finden müssen und dann erst recht nur einen Konsens des kleinsten gemeinsamen Nenners bringen, der dann erst recht nichts weiterbringt und die Output-Legitimation noch unwahrscheinlicher macht. Ja? Das heißt, ist es so eine Art von Todesspirale?
Naja, also ich muss noch mal was auf einer anderen Ebene kurz antworten. Also du hattest das ja auch zitiert, eine brutale Niedergangsdiagnose, Aussichtslosigkeit, Todesspirale. Das sind so düstere Beschreibung und das Buch ist auch
düster. Dein Buch ist nicht sehr hell, also so im Nein. Sinne von freundlich hell, ja? Mit Sonnenlicht.
Nee, das ist richtig, aber ich habe mich trotzdem bemüht, also sachlich das zu schreiben und zu begründen, ne? Und das halt einfach auch zu zeigen. So. Gleichwohl muss ich sagen, also ein Schwachpunkt des Buchs ist, dass es gewissermaßen Vogelflug macht. Mhm. Ne? Also es beschreibt gesellschaftliche Prozesse, die demokratieschädigend sind. So. Das wird da gewissermaßen aufgedröselt. So. Und das ist aber eben aus einer Vogelflug-Beschreibungsperspektive, die diese Prozesse darlegt und nicht so sehr auf die Handlungsebene runtergeht. Ne? Also was ich nicht mache, ist mir genau anzuschauen, was gibt es für unterschiedliche politische Bewegungen etwa, die sich dem versuchen entgegenzustellen, welche Handlungsoptionen gibt es. Da würde ich auch selbstkritisch sagen, das ist ein Problem von Büchern, die so Prozesse beschreiben. Ne? Das ist auch manchmal eine Tendenz von Sozialwissenschaft, dass sie das dann quasi verdinglicht. Ne? Da läuft sowas ab. Mhm. Ne? Da ist eine Entwicklung. De facto sind das alles handelnde Menschen, die das produzieren, was wir Gesellschaft nennen. Die haben ihre Intentionen, die deuten ihre Situation, die können sich auch anders verhalten, anders handeln. So, also was ich nicht sagen will, ist, the party is over. Man kann es nichts machen. Ja. So, das ist nicht die These. Ne?
Du schreibst aber schon, eine Umkehr dieser Entwicklung ist unter den gegebenen Rahmenbedingungen unwahrscheinlich.
Ja,
richtig. Das wäre das jetzt mein Einwand jetzt gegen deine Selbstkorrektur.
Genau, ja. Das müsste ich jetzt begründen. Also eine Begründung dafür ist, dass es finde ich, wenig Ansätze gibt, auch in unserem System, dass quasi gelernt wird. Ne? Also es gibt in der Politikwissenschaft wirklich seit langer Zeit sehr gute Belege dafür, dass große Teile der unteren Klassen nicht wählen gehen, dass die politisch kaum repräsentiert werden, dass das in Probleme führt. Das sagen auch Mainstream-Politologen. Es gibt empirische Untersuchungen, die zeigen, dass Armin Schäfer hat das vor allem für Deutschland gemacht mit Kollegin, dass bei politischen Entscheidungen des Deutschen Bundestages Oberklassen de facto ein Vetorecht haben, wenn man das so sagen kann. Ne? Also wenn Oberklassen einer politischen Maßnahme zustimmen, dann kann sie auch verabschiedet werden. Wenn die Oberklassen sie ablehnen, kommt sie nicht. So, das ist seit langem bekannt, wird kritisiert und darauf müsste man auch reagieren politisch. Aber das passiert nicht. So, ne? Also das ist für mich so ein Ansatzpunkt dafür zu sagen, naja, unter diesen gegebenen Bedingungen wird sich daran nichts ändern. Reicht das schon?
Das reicht jetzt fürs Erste, weil ich will ja mit dir noch ein bisschen die Diagnose durchgehen, die du quasi als asubjektiv, also ohne Subjekte, selbst, wie eine selbstprozessierende Gesellschaft beschreibst, bis und dann durchaus am Ende nochmal vielleicht, was kann man tun, besprechen. Insofern macht sie nichts. Aber ich will sowieso nochmal ein bisschen das, was wir jetzt schon mehrmals angedeutet haben und angetippt haben, ein bisschen vertiefen und nochmal zu unterstreichen. Also die Ausdifferenzierung von Lebenswelten, von mehr Diversität, von weniger Homogenität, das ist also Demokratie gefährdend, jedenfalls sozusagen die Funktionsweise unserer bisher gewohnten Demokratie untergrabend. Kannst du es nochmal ausführen, warum das der Fall ist?
Also weniger Homogenität oder weniger Heterogenität per se ist erstmal, glaube ich, neutral. Es kommt ja immer darauf an, Heterogenität oder Homogenität mit Blick auf was. Das ist entscheidend. Und was die Homogenität angeht, ist weniger ethnische oder so Homogenität gar kein Problem. Was, glaube ich, für Demokratie ein großes Problem ist, ist, was Hermann Heller soziale Homogenität genannt hat, ne? Also, dass es eine soziale Polarisierung gibt, was ich auch mit dem Ende des demokratischen Kapitalismus zusammengebracht habe. Ne? Du hast, glaube ich, in deiner Rezension des Buchs den Peter Turchin am Anfang erwähnt, End Times, das Buch. Ne?
Nee, habe ich nicht.
War so, bei anderen.
Okay. Aber gut.
Der Komplexitätsforscher, dachte, der ist das. Nee, gut.
Ach so, ja, ich habe nicht das Name erwähnt, ich habe nur die...
Ja,
ja, okay, gut, ja, stimmt. Genau. Ja.
Also der beschreibt die Umverteilung nach oben als Wealth Pump und sagt, dass die Wealth Pump ist eine ganz entscheidende Variable für Systemkrisen, ne, wenn es eine Wealth Pump gibt, neben anderen Faktoren noch. Und das ist auch ein Faktor, der zu weniger Homogenität führt, ne? So, also das spielt eine Rolle. Dann zweiter Punkt, der in der, ich sag mal, auch ganz klassischen Demokratietheorie immer ein wichtiger Aspekt von Demokratien gewesen ist, bei Ernst Fraenkel etwa, sowas wie so ein Hintergrundkonsens über demokratische Ideale und Normen. Ne? So ein unkontroverser Bereich. Auch das ist ein Aspekt dann von, ich sag mal, normativer Homogenität, der für Demokratien wichtig ist. So, also in diesem Sinne ist weniger Homogenität ein Problem. Ne? Alles, was demokratische Prozesse, Integration und dergleichen berührt. Alle anderen Sachen sind quasi egal. So,
ne? Klassische liberale Demokratietheorie, aber überhaupt auch sozusagen Freiheitstheorie. Freiheitsideen gingen ja immer davon aus, je mehr demokratische Freiheit und überhaupt Freiheitsrechte und Meinungsfreiheit etabliert sind, umso besser werden die Entscheidungen, die in einem Gemeinwesen getroffen werden, weil
alle möglichen Aspekte berücksichtigt werden, die sonst vielleicht nicht mal wahrgenommen worden wären. Ja? Deswegen wären die Entscheidungen besser. Und auch in demokratisch-parlamentarischen Verfahren macht man einen Vorschlag, dann gibt es im Ausschuss einen Abänderungsantrag und die Idee ist, dass das am Ende besser wird. Ja? Auch das hat sich ja, ist ja heute mit einem großen Fragezeichen versehen, weil ob in dieser Form des politischen Diskurses, wie wir hier haben, und der politischen Funktionsweise die Beschlüsse jetzt deswegen gleich gut werden, ist eher fragwürdig. Vor allem werden sie langsamer. Demokratie ist eine Verlangsamungsmaschine auch. Ne? Und da sagen dann plötzlich viele, na, eigentlich so eine Autokratie kann viel besser regieren, oder? Ist das auch ein Teil der Herausforderung von Demokratie, wie sie heute dasteht? Dass das ist ja auch ein Bewusstsein, das da ist. Das hat ja auch sozusagen quasi dieses Selbstbewusstsein von Autokratien gestärkt, im Blick auf liberale Demokratien, wo sie dann auf die zeigen, auf uns zeigen und sagen, naja, ihr bringt ja nichts weiter, ihr seid ja nur blockiert.
Ja, das gibt es natürlich als Teil der Propaganda. Ne?
Könnte ja auch ein bisschen stimmen, oder?
Ja. Ja, könnte stimmen. Also es gibt in der Politikwissenschaft so Staatstätigkeitsforschung. Ne? Da wird dann so durchgeguckt, Politikfelder, Gesundheitspolitik. Ne? Wie alt werden die Leute? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man schwere Krankheiten übersteht? So. Und da werden dann alle Politikfelder durchgeguckt und dann vergleicht man, ne? Wie ist die Systemperformance, Autokratie, Demokratie im Vergleich. Bin ich jetzt nicht auf dem neuesten Stand, aber da ist eigentlich das Ergebnis in der Regel, dass Demokratien besser abschneiden in der Systemperformance als Autokratien. So. Also in der Hinsicht, denke ich, stimmt das nicht. Was nicht heißt, dass es nicht politisch trotzdem Durchschlagskraft haben kann und es eine Sehnsucht gibt nach einem harten Durchregieren und dergleichen. Das gibt es schon, klar. Und vor allem auch im Kontext dessen, was, ich weiß nicht, wie das hier in Österreich ist, aber in Deutschland ist doch der Eindruck eines schlechten Regierens sehr weit verbreitet, ne? Also einfach auch schlecht regiert wird. Man muss dazu nochmal aber unterscheiden, was passiert real im Prozess des Regierens. Und das ist eine Menge, die wir in Anführungsstrichen als Normalbürger gar nicht mitkriegen, die wir einfach voraussetzen. Das läuft so geräuschlos und das kriegt man gar nicht so mit. Also wenn man jetzt sich anguckt, was im Koalitionsvertrag der unserer Regierung jetzt steht, das ist extrem viel und das wird abgearbeitet. Ne? So, da gibt es einen extremen Output an Regierungstätigkeit. So, ne? Das ist auch nochmal eine Ebene. Aber entscheidend für die politische Legitimation ist natürlich das Bewusstsein in der Bürgerschaft und die Wahrnehmung. Die entscheidet politisch. Und die ist schlechter geworden mit Blick auf Regierungsperformance. Ja.
Auch weil sie natürlich wackeligere Regierungen sind. Sie sind in Deutschland jetzt beispielsweise eine Drei-Parteien-Koalition von Parteien, die nicht wirklich weltanschaulich an einem Strang ziehen. Das macht es ja dann auch schwieriger, irgendwelche positiven Ergebnisse zu realisieren. Und jetzt komme ich zum nächsten Punkt, den wir ja auch schon angetippt haben, nämlich das, was du die Krise des demokratischen Kapitalismus nennst, also dass die Leute das Gefühl haben, also die Wohlstandszuwächse, die man früher hatte, die einem natürlich auch Legitimität gegeben haben, die gibt es nicht mehr, sondern etwas, was du nennst, Allgegenwärtigkeit von Verlust oder ich glaube, du hast, das ist ein Zitat, nicht von, also von dir, sondern du hast das schon als Zitat gebraucht. Ja. Wie kann dieses Dilemma gelöst werden, wenn auf der anderen Seite Regierungspolitik sowieso nicht mehr handlungsfähig ist oder jedenfalls nicht jenen Grad an Handlungsfähigkeit hat, den sie früher hatte, wegen dieser prekären Koalition?
Das weiß ich nicht.
Das weiß man.
Also, dass Regierungen nicht handlungsfähig sind, das glaube ich nicht. Ja. Ne? Also, es stimmt nicht. Es wird an allen und Ecken Enden regiert. Und es gibt auch in unserem System eine hohe Regelbefolgung. Ne? Also diese, was in den 70er Jahren ja auch eine Diskussion gewesen ist, Unregierbarkeit, ne? Das haben wir nicht. Aber was ich schon sagen würde, ist, wo gewissermaßen die Machtressourcen fehlen, ist größere Reformen anzustoßen. Ne? Das bezieht sich auf finanzielle Ressourcen, bei uns das Stichwort Schuldenbremse. So, aber das bezieht sich eben auch auf die hinreichende Zustimmung und Legitimität, die man haben muss, wenn man größere Reformprojekte anstößt. Ne? Also auch bei so anspruchsvollen Politikvorhaben wie der Energiewende sieht man das. Die sind halt auf hohes Maß an Zustimmung angewiesen. Und man sieht jetzt bei uns, ne, also es kommt sehr schnell Gegenwind. Ne? Also da gibt es viele Probleme des Regierens. Das würde ich auf jeden Fall sagen. Ja, und wie man jetzt aus dieser Malaise rauskommt mit dem Ende des demokratischen Kampfes, ich weiß es nicht. Das würde eigentlich nur gehen, wenn man eine breite politische Bewegung hat, die Mehrheitsinteressen einbindet, die zahlreiche politische Akteure einbindet. Das wird ja in der Literatur und auch im politischen Diskurs als so New Deal häufig angesprochen. So was brauchen wir wieder. Ne? So wie der Roosevelt das hatte, New Deal, breite Koalition schaffen, um majoritäre Interessen zu vertreten. Sowas bräuchte es. Ich sehe da aber keine Anhaltspunkte für, dass
Olaf
das entsteht.
Olaf Scholz hat ja das zumindest im Wahlkampf versucht. Ich will jetzt nicht übertreiben, aber ja. Es ist auch keine vollständige Übertreibung, wenn man sagt, mit seinem Respekt-Wahlkampf, der sozusagen darauf hingezielt hat, also sozusagen die arbeitenden Klassen werden respektlos behandelt, sie haben keine Aufstiegschancen mehr und denen steht der Respekt zu. Und auf der anderen Seite hat er sich auch stark gemacht für einen investierenden Staat. Und der schwarze Null-Scholz war ja plötzlich ein ganz anderer Scholz, nämlich einer, der sozusagen quasi Schulden aufnimmt, um die Wirtschaft zu stabilisieren, um Infrastruktur zu modernisieren. Aber von dem Scholz ist ja im Regierungshandel nichts übrig geblieben, weil man hat halt einen Lindner am Bein. Und das ist, kann man sagen, das ist jetzt ein Zufall oder das ist jetzt sozusagen ein Phänomen der gegenwärtigen deutschen Regierung. Aber es ist ja auch eine Folge der Ausdifferenzierung des Parteiensystems, dass du einfach nicht keine Mehrheiten mehr zusammenbringst, die an einem Strang ziehen.
Ja.
Und insofern ist es systemischer als bloß ein Phänomen, ein temporäres deutsches Phänomen.
Ach so, ja. Also so war es auch nicht gemeint. Ja, ja. Ich habe das nur illustriert, weil ich den deutschen Fall dann vor Augen habe, weil ich da lebe. Ne?
Ja.
So, das war jetzt so illustrativ gemeint. Aber ich hätte jetzt auch Probleme, in anderen Staaten positive Beispiele zu finden. So, ich meine, gut. Jetzt Biden mit diesem Inflation Reduction Act, das wird ja von manchen so gesehen, dass das ein bisschen so Kursänderung war, auch durch den Erfolg von Bernie Sanders bedingt. Ne? Mhm. Aber also zurück zu so einem New Deal, ich sehe die Anhaltspunkte nicht. Deswegen bin ich auch da ein bisschen ratlos. Was ich vielleicht noch ergänzen möchte, ich will jetzt den demokratischen Kapitalismus der 70er Jahre auch nicht idealisieren. Ne? Also das ist in dem Buch, denke ich, auch klar gemacht. Ne? Darum geht es nicht, den zu idealisieren. Also wie toll das war. Das war in vielerlei Hinsicht auch ein Kompromissmodell ne? für doch teilweise ziemliche Plackerei, gewisse Entschädigungen dann ne? zu erhalten. Im Blick auch darauf, dass sich in Zukunft es peu à peu so ein bisschen besser wird. Aber ich will es auch nicht idealisieren.
Ging natürlich auch einher mit noch vorhandenen größeren Bindewirkungen von großen Parteien.
Ja.
Das soll man ja auch nicht ganz vergessen, die einfach da waren.
Ja.
Also sozusagen ohne, dass man jetzt oft eine große auch sachpolitische Überzeugung leisten musste. Die muss man heute eigentlich immer leisten, alleine wenn man 26% der Stimmen erreichen will, während man früher mit der großen Bindungswirkung an die 50 kam. Und die sachpolitisch orientierte Überzeugung funktioniert auch nicht, weil das, was du nennst, zum Tragen kommt, nämlich die wachsende Kognitionsasymmetrie innerhalb der Bürgerschaft. Mhm. Was ist das?
Ja, der Wolfgang Merkel hat letztens zu mir gesagt, was für ein aufgebrezelter Begriff, warum sagst du nicht einfach Polarisierung? Ja, stimmt auch. Also gemeint ist eine zunehmende Polarisierung in den Gesellschaften, aber eben auch mit Blick auf Weltbilder, Wissensbestände, politische Perspektiven, ne? Dass das sich stärker auseinander bewegt und auch heterogener wird. Und das ist auch ein Punkt, den ich in dem Buch mache, das bezieht sich auf diesen Punkt mit der Komplexität. Ne? Also, dass man, wenn man politisch irgendwie teilhaben will oder auch was kritisieren will oder verstehen will, was passiert, muss man eben sehr viel wissen, politisch so. Und das ist hochgradig ungleich verteilt in den Bürgerschaften, ne? Das ist der Stand des politischen Wissens. Und das ist auch ein Demokratieproblem. Ne?
Es ist jetzt wahnsinnig schwierig, sozusagen quasi dieses Thema anzusprechen, weil es ja immer gleich so tut, als würde man sagen, es gibt Dumme und die sind nicht so wenige. Ja? Und das ist ja... das ist ja mit Recht, würde man sich da gewissermaßen in Nesseln setzen. Aber auf der einen Seite analysierst du richtig, dass sozusagen unsere Gesellschaften immens komplex sind und damit ist das Regieren und auch jede Maßnahme, die gesetzt wird, komplex. Sie hat unintendierte Nebenfolgen, die du immer bedenken musst und die wären vielleicht sogar komplexer. Mit einem gewissen Fragezeichen, weil das unterstellt, früher war es nicht so komplex. War früher wahrscheinlich komplex genug auch. Ne? Aber gut, das eine. Und um diese Komplexität zu verstehen, braucht man ein gewisses Maß zumindest an politischer Bildung. Und das ist das, was du sagst, ist ungleich verteilt. Das Verstörende ist ja, wenn ich das in deinem Buch auch so lese, dass wir alle wissen, dass es eine Bildungsexpansion seit den 60er und 70er Jahren gegeben hat, dass die aber daran nichts geändert hat, dass es sozusagen quasi einen erheblichen Teil der Bevölkerung gibt, die eigentlich diese Vorgänge, was in einer Gesellschaft an Regierung, an Steuerung, an Verwaltung stattfindet, nicht versteht, weil es zu komplex ist. Warum hat die Bildungsexpansion dann nichts geholfen?
Ja, also das habe ich aus der Literatur, ne? Diese Diagnose oder diese empirische Beschreibung. Warum ist das so? Also erstmal muss ich vorweg schicken, es gibt eine Tradition der Demokratiekritik, die elitär ist. Ne? Die sagt, ordinary people, die sind zu doof.
Ja.
Ne? So.
Ja.
Die muss man vielleicht ein bisschen einbinden, aber bitte nicht zu viel, das führt ins Übel. So. Das ist jetzt nicht die Tradition, in der ich mich sehe.
Ja.
Ne? So, also ich seh mich dann nicht, sondern ich würde das eher elitenkritisch wenden und sagen, diese Informationsasymmetrien oder Kognitionsasymmetrien, die sind ja gerade der Grund, warum es Eliten gelingt, ihre Pfründe zu verteidigen, zu herrschen. Das ist ja gerade für mich das Problem daran. Ne? Also ich versuche das sozusagen auf links zu drehen.
Ja.
Das ist das eine. Das andere ist, dass die politische Bildung ja eben auch, wie soll man sagen, der Logik auch einer Klassenherrschaft irgendwo folgt. Ich habe das jetzt ein bisschen aus dem Hörensagen gesprochen, aber ich war auf diesem Workshop und da war eine Kollegin, die hat sich mal in Bayern die Lehrpläne der unterschiedlichen Schultypen angeguckt. Was steht da so drin? Und da ist völlig klar, dass sozusagen bei den höheren Schulen gibt es tolle politische Bildung, ne? Da wird man sozusagen zum Superdemokrat ausgebildet. Und je weiter in der Hierarchie das runtergeht in den Schulformen, desto weniger politische Bildung findet statt. Und es ist eher so staatsbürgerliche Erziehung.
Mhm.
So. Also man darf das da auch nicht idealisieren mit dieser Bildungsexpansion. Und der letzte Punkt, den ich machen will, ist, es geht jetzt auch gar nicht immer nur um, wie soll ich sagen, allgemein zugängliche Informationen, ne? Sondern um bestimmte, glaube ich, politische Prozesse zu verstehen. Das ist ja für die Politikwissenschaft auch ein wichtiger Punkt. Ist es wichtig, dass man in politischen Machtnetzwerken drin ist. Dann weiß man halt, was läuft. So. Ne? Dann hat man einen ganz anderen Einblick. Und bei einigen Politikern ist es auch schwierig, einfach von außen darauf zu gucken. Und, das ist übrigens ironischerweise, ist jetzt vielleicht für das Publikum nicht so spannend, so ein Spezialdiskurs in der Politikwissenschaft, Rational Choice Theorie der Demokratie. Ich sag's mal trotzdem. Anthony Downs, das war so der wichtige Autor in Economic Theory of Democracy. So eine Rational Choice Theorie der Demokratie. Und der hat das schon gesagt. Ne? Der hat schon gesagt, politische Gleichheit findet deshalb in unseren Demokratien deshalb nicht statt, weil für den Normalbürger das mit immensen Kosten verbunden wäre, sich diese Informationen alle zu beschaffen und das alles zu verstehen. Zugleich ist aber auch der politische Einfluss, den Normalbürger haben, sehr gering. Die können zur Wahl gehen oder mal demonstrieren, so sich mal zu Wort melden, aber that's it. Ne? So. Und das ist sozusagen ein Missverhältnis und deswegen machen es viele nicht. Also es hat gar nichts mit Dummheit oder so zu tun, es ist einfach ein Kalkül.
Ja.
So, ne? Und sobald man, das kennt man ja auch vielleicht von sich selbst, sobald man aber politisch involviert ist, politisch was zu entscheiden hat, dann informiert man sich natürlich auch ganz anders. So, ich meine, das kennt man von Kaufentscheidungen. Ne? So, was manche Leute für einen Informationsaufwand betreiben, wenn sie sich was kaufen. Was Teureres, ne? Vergleichen sie Modelle und da, da, da.
Und auch das will man nicht unbedingt.
Ja, auch das ist schon nervig. Nee, also der Punkt ist nur, dass es sozusagen eine Verbindung gibt zwischen Wissen, Informationsbeschaffung und eigenen Entscheidungen. Mhm. So, sobald ich Entscheidungen selber treffen kann, informiere ich mich auch mehr.
Jetzt gibt es natürlich seit Jahren schon quasi eine, sozusagen immer wieder eine Analyse oder eine Diagnose von Sklerotisierung von Demokratie, Sklerotisierung von Demokratie, durchaus Aspekte von dem, was wir jetzt besprochen haben, wurde da immer genannt, außer halt sozusagen jetzt diese total packende These, dass es innere Dynamiken der modernen Gesellschaften selbst sind. Und da wäre die Antwort von vielen immer gewesen, zum Beispiel, wir brauchen mehr Demokratie in der Demokratie. Kann es Formen von Demokratisierung der Demokratie geben, mit neuen Wegen, sei es von mehr Plebisziten oder Bürgerräten oder Bürgerbeteiligung oder Parteien, die selbst in sich demokratischer werden, die versprechen, dass da irgendwas besser werden kann? Ich sage es jetzt ganz salopp, besser werden kann.
Ja. Aber das ist wirklich echt schwierig, das so kurz abzufrühstücken quasi, ne? Weil was du jetzt genannt hast mit den Bürgerräten, also da kommt es sehr darauf an, wie sind die ausgestaltet, was können die entscheiden, wer sitzt da drin, wie werden Bürgerräte in der Öffentlichkeit überhaupt wahrgenommen, was passiert mit den Empfehlungen, die die abgeben, also das ist hängt sehr, sehr stark davon ab, wie man es umsetzt und macht. Empirisch ist es, denke ich, so, dass viele Bürgerräte eher symbolisch sind, beratend sind, eher so eine Akzeptanz, Beschaffungsmaßnahme sind. Ne? Also eine Studie gelesen über die Schweiz, wo das analysiert worden ist, da hatte es eher diese Funktion. Es gibt auch Fälle, wo es nicht so war, die werden in der Literatur auch gern genannt. Ne? Also Abtreibungsverbot in Irland, etwa, und ich glaube, in Brasilien gibt es auch einige so Bürgerhaushalte, ne, wo die Bürgerschaft den Haushalt bestimmt. Solche Fälle gibt es auch. Das sind, denke ich, positive Beispiele, sind aber eher selten. Es wäre ein Weg, aber auch da bräuchte es hinreichende Macht quasi von unten, das voranzutreiben. So, gegenwärtig sehe ich eher die Tendenz, dass es von oben eingesetzt wird und entsprechend keine Durchschlagskraft hätte. Soll ich noch was zu den Plebisziten sagen?
Von oben eingesetzt, um gewissermaßen die Bürger zu betrügen, sie einzubinden.
Nicht zu betrügen.
Oder es könnte ja auch sein, dass die oben ja wahnsinnig leiden, das nenne ich sie mal, unter den Legitimationsverlust demokratischer Politik und Vertrauensverlust und dieser permanenten populistischen Feinderklärung, die gut funktioniert, weil sie eben kein Vertrauen haben und ringen drum, mehr Vertrauen herzustellen. Das könnte ja trotzdem okay sein, oder? Oder ist es zu paternalistisch gedacht, dass so etwas nur funktioniert, wenn es genuin und lebhaft von unten kommt?
Naja, also wenn es demokratisch sein soll, müsste es so laufen.
Ja,
also ich kann natürlich auch verstehen, dass diese Legitimationsprobleme gesehen werden in der politischen Klasse und man jetzt guckt, was kann man tun. So, das spielt sicher eine Rolle. Dann hat es was zu tun mit der unglaublichen Aufwertung von Partizipation, die wir haben. Ne? Max Kaase hat Mitte der 80er von Participatory Revolution geschrieben. Ne? Es gibt ja starke Partizipationserfordernisse, zumindest bei bestimmten Teilen der Bürgerschaft. Ne? Bestimmte Milieus wollen das. Das ist ja nicht so, dass das alle wollen. Es gibt auch sehr viele in der Bürgerschaft, die wollen halt einfach nur gut regiert werden. Das kann man jetzt irgendwie blöd finden, aber es ist so.
Ja, das würde mir auch reichen.
Ja.
Dann kann ich endlich wieder Balzac lesen.
Ja, und für die ist das nicht. Ne? So. Das wäre so meine Antwort darauf. Soll ich noch was zu den Volksabstimmungen sagen?
Ja, bitte, gern.
Ja.
Wir haben noch paar Minuten.
Ja, okay. Also Volksabstimmung, das klingt häufig so ganz gut, weil das auch irgendwie so einen demokratischen Impuls natürlich bedient. Ne? Das Volk entscheidet jetzt mal und hat was da in dem Sinne was Urdemokratisches. Ich finde es auch richtig bei wichtigen politischen Fragen so. Aber auch da ist die Ernüchterungsdiagnose die, dass zumindest wenn man sich von Volksabstimmungen Veränderungen erhofft, dass die in der Regel Status quo erhalten sind. So. Also deswegen sind auch nicht zufälligerweise viele neoliberale Ökonomen dafür, für direkte Demokratie, weil die halt nicht expansiv politisch, fiskalische Folgen haben, Volksabstimmung, sondern eher Status quo erhalten sind.
Außerdem in der Schweiz haben sie jetzt eine zusätzliche Rente beschlossen, wenn ich das richtig verstehe.
Das ist aber ein Ausreißer.
Ja, ja, ich bin auch kein Experte für diese Abstimmung.
Ja, ja, das ist nicht der typische Fall. Ne? Ja. Und deshalb sind unter den jetzigen Bedingungen, die wir haben, in unserer Gesellschaftsform, Volksabstimmung eher ein Status quo erhaltenes Moment. Das kann man natürlich auch gut finden. Also, so. Aber du hattest jetzt eher Reformen und progressive Veränderungen im Sinn, denke ich.
Ich wollte, dass wir ein bisschen optimistischer enden, was wir auch getan haben, weil wir haben zumindest ein paar Sachen angetippt in die Richtung, die es gehen kann, dass wir nicht ganz so sozusagen ein düsteres Bild malen. Viel heller kann man es, glaube ich, nicht malen. Veit Selk, Demokratiedämmerung, danke jetzt schon mal an dieser Stelle, dass du mit mir dieses Gespräch geführt hast und dann bei unseren Zusehern an den digitalen Endgeräten und im Fernsehen darf ich mich jetzt schon verabschieden. Danke, Selk, für dieses Gespräch.
Vielen Dank.
Danke, Veit.